Zu Beginn der Predigt habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das hier ist Michael Noss. Er war bis vor kurzem, das ist irgendwie ein bisschen schief, also der hat nicht ganz so ein breites Gesicht. Er war bis vor kurzem Pastor der Baptistengemeinde in Berlin-Schöneberg. Das ist eine der größten Gemeinden in unserem Bund mit ungefähr 650 Mitgliedern. Inzwischen ist er im Ruhestand, aber immer noch Präsident unseres Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Michael Noss ist ein kluger, weitsichtiger Mann. Er hat im Lauf seines Dienstes viele gute geistliche Impulse in unserem Bund eingebracht. Ich persönlich habe ihn in den 80er Jahren kennengelernt, als er GJW-Jugendpastor war, damals noch in West-Berlin, also lange her. Ich war damals sehr stark in der Jungschar engagiert und da liefen wir uns immer wieder über den Weg. Heute haben wir nichts mehr miteinander zu tun, aber wenn wir uns zum Beispiel mal so auf Bundeskonferenzen über den Weg sehen, dann winken wir uns freundlich zu. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde von Michael Noss einen Anruf bekommen und er würde sagen, Christoph, ich bin gerade für ein paar Tage in Hannover, ganz bei dir in der Nähe. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sehen könnten. Ich würde mich gerne mal bei dir einladen und deine ganze Familie kennenlernen. Wir verabreden uns und dann sitzen wir ein paar Tage später mit ihm als Familie in unserem Wohnzimmer. Wir haben etwas Gutes zu essen gemacht und eine gute Flasche Wein macht die Runde und wir kommen ins Gespräch. Er erzählt, wie es seiner Familie geht, erzählt von seinem Sohn Sebastian, mit dem habe ich zusammen Theologie studiert. Er erzählt, wofür er nun im Ruhestand alles Zeit hat. Ich erzähle von meinem Weg als Pastor in den letzten Jahren und von meiner Familie. Dann schaut er mich an und sagt, Christoph, jetzt habe ich aber doch eine Frage. Ich habe gehört, ihr habt 3 Kinder. Jetzt sehe ich hier aber insgesamt nur 4 Schirmachers. Ich bin jetzt richtig unsicher. Stimmt das überhaupt, dass ihr 3 Kinder habt? Und ich antworte, ja, das ist schon richtig. Zu den beiden hier gehört noch Kilian, aber der ist im Augenblick in der Gemeinde und macht dort die Klos sauber. Wenn er nach Hause kommt, muss er noch sein Fahrrad putzen, danach muss er noch sein Zimmer aufräumen. Ja, was soll man dazu sagen? Trotz der Bitte des höchsten Repräsentanten unseres Kirchenbundes, eines Menschen, der bei mir im hohen Ansehen steht, meine ganze Familie kennenlernen zu wollen, ist mein Sohn nicht bei dem Essen mit dabei. Und das an sich wäre ja nicht das Problem, wenn er zum Beispiel auf einer Klassenfahrt wäre oder irgendwie da schon etwas hatte, das war ja alles sehr kurzfristig oder so, oder selbst wenn er krank wäre, wäre das nicht die Schwierigkeit. Aber gerade indem ich meinem Sohn Aufgaben gebe, bei denen sich erstens die Frage stellt, ob sie gerade zu diesem Zeitpunkt getan werden müssen und zweitens, ob mein Sohn ausgerechnet derjenige ist, der sie tun muss, bedrücke ich damit nicht nur meinen Sohn Kilian, sondern erweise mich auch als ein schlechter Gastgeber. Ob Michael Noss nach einer solchen Geschichte sich in Zukunft nochmal bei mir melden würde, wenn er in der Gegend wäre? Ich vermute nicht. Die Geschichte ist natürlich frei erfunden. Michael Noss hat sich nicht bei mir gemeldet und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand so verhalten würde, wie ich in der Geschichte. Im heutigen Predigttext geschieht aber genau das. Ein Würdenträger kündigt sich bei einer Familie zu Besuch an, und zwar der Richter und Prophet Samuel. Höher geht es zu jener Zeit eigentlich nicht. Die Familie er kann natürlich nicht wissen, dass dieser Besuch einen ganz besonderen Zweck hat, der mit einem der Kinder zusammenhängt, das bei dem Fest nicht mit dabei ist. Kurze Zeit vorher hatte Samuel zur Kenntnis nehmen müssen, dass Gott den von ihm gesalbten König Saul verworfen hatte und diesem die Berufung entzogen hatte. Und damit hängt der Besuch zusammen, um den es in unserem Predigttext geht. Ich lese 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiten Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen, Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie der Herr ihm gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten und sprachen: Bedeutet dein Kommen Friede? Er sprach: Ja, Friede, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kam, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah, er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn er ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ja, was hat David bloß verbrochen, dass er bei diesem großen Fest nicht mit dabei ist? Und wirklich unabkömmlich ist er ja nicht. Die Tätigkeit des Schafehütens, sie ist noch nicht so schwierig und so verantwortungsvoll, dass nur ein Sohn Isai sie richtig tun könnte. Samuel kommt nach Bethlehem, und im Unterschied zu Michael Noss ist Samuel jemand, das muss man nicht erst erklären, wer der ist. Alle kennen den. Er elektrisiert die ganze Bevölkerung. Bis wenige Jahre vorher war er ja der geistliche und auch der staatliche Führer Israels gewesen. Dann hatte er Saul als König angesetzt, und er ist immer noch derjenige, der geistlich die Verantwortung hat. Wenn Samuel in Frieden zu Besuch kommt, ist das ein Grund zu feiern, für ganz Bethlehem. Und auch hier ist die Frage: Warum ist David nicht mit dabei? Warum sollte er nicht mit dabei sein beim Volksfest, wenn gefeiert wird, wenn alle fröhlich sind, wenn es was Gutes zu essen und zu trinken gibt? Ich kann es mir nur so erklären: David ist aus irgendwelchem Grund das schwarze Schaf der Familie. Vielleicht, weil er der Jüngste ist, wie er im Text genannt ist, also das Nesthäkchen sozusagen, den keiner für voll nimmt, obwohl auch er inzwischen zum Mann herangewachsen ist. Kann aber auch sein, dass er von einer Nebenfrau stammt oder das Kind Isais mit einer Prostituierten ist. Aber das ist Spekulation. Wir wissen das nicht. Wir wissen nur, dass er irgendwo nicht mit dabei ist und dass das nicht wirklich zu erklären ist. David muss arbeiten, wenn die Brüder und wahrscheinlich auch etliche der Bediensteten im Haus feiern. Als Väter sind wir ja normalerweise daran interessiert, unseren Kindern unser Netzwerk zugänglich zu machen, um ihnen so zu guten Startbedingungen zu verhelfen. Hier bleibt David außen vor. Und egal, ob beabsichtigt oder nicht, die Benachteiligung oder man könnte auch sagen, das Mobbing David gegenüber ist in keiner Weise gerechtfertigt. Das, was Gott dem Samuel eingibt, als er dessen Blicke auf dem ältesten Sohn Eliab ruhen, das ist Programm. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. In der Geschichte unseres Predigtexts wird David zum Ende gerechtfertigt, indem Samuel die üblichen Abläufe unterbricht und es erst weitergeht, als die Ungerechtigkeit beendet ist und David da ist, wo er hingehört, im Kreis seiner Brüder. Ja, schon eine seltsame Geschichte, eine unerhörte Geschichte. Was hat sie uns heute zu sagen? Ist ja heute vieles ganz anders. Was bedeutet sie für jeden von uns einzeln, für uns als Gemeinde? Und dazu schauen wir uns mal die beiden Hauptprotagonisten der Geschichte an, David und Samuel, und dann, was die Begegnung bedeutet. Samuel. Also Isae hatte 8 Söhne, unsere Gemeinde hat knapp 100 Mitglieder. Und wenn ich das mal so gegenüberstehe, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es bei uns auch mindestens einen David gibt. Also nicht dem Namen nach, das ist klar, da haben wir einen. Aber ein David, der übersehen wird und außen vor bleibt. Eine Davine, die immer das schwarze Schaf ist. Eine, an der alles hängen bleibt. Ein David, über den alle die Nase rümpfen. Eine Davidia, in der unglaubliches Potenzial steckt. Als ich Pastor in Eisenach war, kam eines Tages eine Familie mit 2 kleinen Kindern neu in unsere Gemeinde. Eine Familie, in der nicht alles seinen geordneten Gang ging. Beide waren Erzieher. Der Mann hatte es jobmäßig schwer gehabt. Immer wieder verlor er seine Arbeitsstelle. Er musste sich neu bewerben und dementsprechend war er frustriert. Die Ehefrau war der Ruhepol der Familie, aber sie arbeitete Vollzeit und war dementsprechend gestresst. Beide wollten gerne in der Gemeinde mitarbeiten. Vor allen Dingen die Frau wollte sich gerne mit ihrer Gitarre halt im Lobpreisteam einbringen. 1 bis 2 Mal klappte es auch, dann kam von ihrer Seite mal was dazwischen. Und dann irgendwann habe ich mich nicht mehr getraut zu fragen. Dann hatten sie auch immer mal wieder längere Pausen gehabt, in denen sie überhaupt nicht in der Gemeinde auftauchten. Dann habe ich sie längere Zeit einmal nicht mehr gesehen und dann traf ich sie in der Altstadt und sie erzählt mir mit strahlenden Augen, dass sie sich einer Gemeindegründung angeschlossen hätten. Der Mann war dort in die Verkündigung eingestiegen und hatte angefangen, an einer Fernbibelschule teilzunehmen. Begeistert erzählte er mir über die Freude, wie viel Spaß es ihm machen würde, eine Predigt vorzubereiten und diese auch zu halten. Die Ehefrau hatte die Leitung des Lobpreisteams übernommen. Wir blieben in Kontakt und ich bekam mit, wie die Ehefrau dann einige Zeit später die Leitung der Kleiderkammer der Gemeinde übernahm und noch einige Zeit später Gemeindeleiterin wurde. Dann noch mal ein halbes Jahr später konnte der Pastor dieser Gemeindegründung nicht mehr finanziert werden und musste die Gemeinde verlassen. Beide übernahmen noch mehr Verantwortung. Bis heute sind die beiden das Rückgrat der Gemeinde. Wenn sie nicht da gewesen wären, würde es diese Gemeinde nicht mehr geben. In unserer damaligen Gemeinde hatten sie keinen Platz gefunden. In einer anderen Gemeinde sah es ganz anders aus. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist ja ein recht bekannter Text. Der ein oder andere hat ihn vielleicht schon im Kindergottesdienst schon mal gehört. Also wir erfahren hier erst am Ende der Geschichte den Namen David. David ist heutzutage ein sehr gebräuchlicher Name. Wie gesagt, hier sitzt ja auch einer. Und wir kennen die Geschichte und wir sind dann immer schon so ein bisschen ein Opfer unserer Bibelkenntnis. Wir lesen 1. Samuel 16 und wissen ja schon vorher, wie es ausgeht. Und wenn die Augen von Samuel dann wohlgefällig auf den Eliab ruhen, dann sagen wir innerlich, Mensch Samuel, du stehst doch auf den Schlauch. Du musst das doch wissen, dass Gott seine eigenen Kriterien hat. Was wir dabei übersehen, ist, dass Samuel gute Gründe hat, bei Eliab, Abinadab und Schammah hängen zu bleiben. Alle Söhne von Isai, das dürften eindrucksvolle Persönlichkeiten gewesen sein, mit einem sehr einnehmenden Wesen. Wer sagt uns, dass wir an Samuels Stelle anders entschieden hätten? Im Grunde spricht alles für den Eliab. Aber trotzdem heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist für uns eine Herausforderung, um die wir immer wieder ringen müssen. Die Menschen, die uns über den Weg laufen, denen wir begegnen, nicht mit unseren Augen, durch unsere Brille der Vorurteile zu sehen, sondern mit den Augen Gottes. Ich weiß, es gibt hier in unserer Gemeinde einige Mitarbeitende, an denen sehr viel hängt. Und es gibt auch Lücken in Diensten, die eigentlich dringend besetzt werden müssen. In der Technik gibt es derzeit nur 2 Mitarbeitende, die sich Sonntag für Sonntag abwechseln. Ich würde mir noch wünschen, dass Menschen bereit sind, zum Moderationsteam zu stoßen. Ich würde gern ein Beamer-Team aufbauen und. Kindergottesdienst haben wir derzeit nur einmal im Monat. Wäre toll, alle 2 Wochen. Und dann habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht über missionarische und evangelistische Aktionen. Warum ist das so? Das ist natürlich schon auf der einen Seite so, nach der Corona-Pause bei jedem, jeder hat seine Termine, jeder hat seine Aufgaben. Und ich habe den Eindruck, man will manchmal noch das nachholen, was während den letzten 2 Jahren nicht ging. Dass sogar noch mehr los ist bei jedem Einzelnen. Und Das mag auch sein, dass einige Lücken vielleicht auch mit fehlender Bereitschaft zu tun haben, dass man sagt, na okay, das sollen die anderen machen. Aber ich bin mir sicher, und deswegen sage ich das, dass es auch Menschen unter uns gibt, die bereit sind, sich einzubringen und die gefragt werden wollen, an die aber keiner denkt. Und wenn ich das jetzt hier die Gemeinde als Beispiel bringe, das gilt ja auch andere Lebensbereiche. Ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass wir alle immer erstmal besser schauen, als auf Gott hören können. Und so wie wir die Davids in der Gemeinde übersehen, kann es auch passieren, dass wir die Davinas in der Nachbarschaft, im Bekanntenkreis, im Verein, in der Familie und auf der Arbeit übersehen. Menschen, die vielleicht von uns auf den Glauben angesprochen werden wollen. Und Gott schenke uns, dass wir in diesem Jahr, es ist ja noch Anfang, noch Januar 23, lernen, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Aber das gilt natürlich auch umgekehrt. Denn ebenso wie wir andere Menschen nach dem beurteilen, was wir vor der Nase haben, werden wir schließlich auch von anderen Menschen beurteilt. Das ist dann der David. Also dieser zentrale Vers, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist für jeden, der hier sitzt, eine große Zusage. Und ich bin mir sicher, das ist uns allen schon passiert, dass wir das Beste in Sinn hatten. Und das ist vielleicht eine Sache, die liegt schon lange zurück. Und man ist noch selbst Jahre danach der Meinung, ja Mensch, eigentlich hat man alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Und dann ist es irgendwie alles schief gegangen. Und man hat irgendwie eine Lawine losgetreten und steht dann irgendwie als Dummkopf da. Und darum gilt dieser Vers auch dir persönlich als Trost. Gott weiß Bescheid. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Er weiß, wie viel Gedanken du dir gemacht hast. Er weiß, dass du nur das Beste wolltest. Er weiß, dass du keine Schuld an der ganzen Sache trägst oder eine wesentlich geringere, als die Menschen in deiner Umgebung annehmen. Er weiß, wie ungerecht die Entscheidungen waren, die dich getroffen haben. Er sieht dich und er versteht dich. Gerade da, wo du unter Vorurteilen leidest, gerade da, wo Menschen dich enttäuscht haben, gerade da sieht er dich und er will dich heilen. Wie der David sich wohl gefühlt hat, der bekommt doch auch mit, dass der Samuel zu Besuch ist. Also seine Familie, die vergisst ihn einfach draußen auf der Wiese. Und für ihn würden nur die abgenagten Knochen übrig bleiben. Und das sicherlich nicht zum ersten Mal. Vor einigen Wochen haben wir Weihnachten gefeiert. Und aus der Weihnachtsgeschichte wissen wir, in welchem Ansehen Hirten standen. Und ich denke, in den Augen seiner Umwelt dürfte David ein ähnliches Image gehabt haben. Wahrscheinlich war auch immer die Frage, ja, was macht er denn da draußen mit den Schafen? Hier in der Geschichte ist die Wende. Hier in der Geschichte wird der Grundstock zu einer Karriere gelegt, die ihn letztendlich zum König von Israel werden lässt. David erfährt, dass er bei Gott angesehen ist. Und das gilt für uns heute auch. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott weiß Bescheid. Und das, was dann mit einem Menschen passiert, der von Gott angesehen wird und der das auch so merkt, das haben wir in dem Zeugnis gehört von dem Werner. Ihr kennt ihn ja alle gut oder die meisten von euch kennen ihn. Er ist ja hier in den Kindergottesdienst gegangen. Ja, die Begegnung. Ich weiß nicht, wie David die Benachteiligung, die er immer wieder zu erleiden hatte, wegstecken konnte. Ich kann mir vorstellen, das war nicht leicht für ihn. Und das kennen wir auch von uns. Wenn wir ungerecht behandelt werden, ist das ja nicht so einfach, wieder zur Tagesordnung überzugehen. So, dann atmen wir mal durch und sagen, ach, na ja, komm, machen wir nur mal. Und dann passiert das aber immer wieder und dann werden wir auch schnell bitter. Und das fällt dann der Umwelt natürlich auf und dann kommt da so ein Kreislauf in den Gang. Und das zieht dann natürlich wieder neue Verletzungen nach sich. Hier in der Geschichte wird dieser Kreislauf durchbrochen. Und zwar, indem der Samuel nachfragt und dafür sorgt, dass der David mit dazukommt. Also, das war ja im Grunde dort auch durchgetaktet. Also nicht so perfekt, so wie hier, wo wir hier immer bei dem Programm alle Uhrzeiten so zu stehen haben. Das war damals natürlich anders. Aber das gab auch einen festen Ablauf. So, von solchen Festen, wenn der Samuel kam in einem Ort. Und da sagt der Samuel, stopp, wir machen erst weiter, wenn der David da ist. Und dann salbt er ihn im Kreis seiner Familie, im Kreis derer, die ihn immer benachteiligt haben. Im Kreis derer, für die er immer nur der Kleine war. Mitten im Trubel des Dorffestes. Und das ist dann interessant. Erst danach wird David zum ersten Mal mit Namen benannt. Ja, vorher ist es der Jüngste irgendwie, der ist beim Schafehüten. Ja, und bei den anderen war immer so, da kam Eliab, da kam Abinadab und so weiter. Ja, die anderen, die haben schon vorher ihren Namen sozusagen. Und das heißt dann im Vers 13, und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Ja, und von diesem Tag an wird David, für David tatsächlich einiges anders. Und der Geist heilt David und die Täler, durch die er bis dahin gehen musste, die befähigen ihn dann schon kurze Zeit später zum Musiktherapeuten von Saul zu werden. Wir bekommen ja angedeutet, wie sich Heilung auch ereignen kann. Wie wir heute mit den Ungerechtigkeiten und den Verletzungen umgehen können, die wir erleiden müssen. Und wir haben hier den Menschen, die zur Zeit Davids leben, gegenüber einen gewaltigen Vorteil. Damals war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ganz wenigen Menschen vorbehalten. Und seit der Auferstehung Jesu, seit Pfingsten, hat sich das ja geändert. Damals hatte sich Samuel extra auf den Weg zu David machen müssen. Heute macht sich Gott selbst auf den Weg zu uns. Sichtbar, zum ersten Mal festmachen können wir das zu Weihnachten, als Gott Mensch wird, als Jesus auf die Welt kommt. Und heute nach, am Karfreitag stirbt er für uns, und heute nach Jesu Auferstehung, nach der Himmelfahrt, kommt Gott durch den Heiligen Geist zu uns. Und das brauchen wir. In zweierlei Hinsicht, und beides hängt zusammen, weil wir selbst missverstanden werden, ausgegrenzt werden, aber auch, weil wir selbst manchmal andere Menschen ausgrenzen und sie unsere Vorurteile spüren lassen und ihre guten Absichten missverstehen. Das eine ergibt sich aus dem anderen und es bedingt sich gegenseitig. Wer den Stab vorschnell über andere Menschen bricht, darf sich nicht wundern, wenn ihm das Gleiche fällt. Und wer von anderen missverstanden wird, hat es oft schwer damit, wenn es darum geht, sich seiner Umwelt auch unbefangen gegenüberzutreten. Für David führt von diesem Tag an alles anders. Und indem Samuel davon sorgt, dass er von der Weide, sag ich mal, zu dem Rest der Familie berufen wird. Von dem Augenblick seiner Salbung an wird er dazu vorbereitet, König zu werden. Der hat dann noch einen ganz langen Weg vor sich. Also zuerst ist er der Musiktherapeut, dann der Kriegsheld, General, Flüchtling, Widerstandskämpfer, Asylant und Söldner. Und erst 25 Jahre später ist er dann tatsächlich König von Israel. Also denkt mal 25 Jahre weiter. Ich weiß nicht, wo Gott euch dann haben möchte oder wo Gott euch dann haben wird. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes, die hilft ihm, dieser Aufgabe gerecht zu werden und sich immer wieder neu auf Gott ausrichten zu können. Von dem Tag an, als Gott ihm durch Samuel einen kompletten Neuanfang ermöglicht. Und diesen Neuanfang ermöglicht Gott ja auch der Magd Hagar, als sie in die Wüste flüchtet. Ist das eine Flucht in eine Sackgasse? Darum ging es ja in dem Lied. Als schwangere Frau ohne Mann als Begleitung hat sie dort keine dauerhafte Überlebensperspektive. Aber Gott offenbart sich ihr, das ändert alles. Und die Offenbarung und das Wissen, dass sie im Fokus Gottes ist, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht, die Jahreslosung, das hilft ihr, eine Perspektive zu sehen und zu erkennen. Gott sieht mich, er sieht dich, er sieht jeden von uns. Mit unseren Macken, unseren Verletzungen, mit dem, was uns andere Menschen angetan haben und dem Sack an Schuld, wo wir anderen Menschen gegenüber schuldig geworden sind. Und das hat mich bei dem Zeugnis von dem Werner sehr beeindruckt. Weil ich glaube, es gibt doch einiges da, wo andere Menschen halt an ihm schuldig geworden sind. Davon ist gar nicht die Rede. Sondern er spricht nur von den Sachen, die er falsch gemacht hat. Gott sieht uns, aber er stempelt weder dich noch mich als hoffnungslosen Fall ab, sondern lädt uns ein, er beruft uns und macht uns zum Teil seines Reiches. Und die Frage ist, bist du mit dabei? Amen.